zwischen Kohle und Currywurst liegt mehr, als du denkst. Echte Fälle, echte Menschen, dunkle Trips, Abgründe direkt vor deiner Tür.
Hallo ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute bin ich wieder dran.
Jawohl, und ich bin sehr gespannt. Ich bin aber auch gespannt, Charlie, wie unsere Hörer wohl das neue Intro finden.
Wir haben ja schon eine ganz kleine Umfrage gemacht. Meistens haben die Leute Affen mega geil angeklickt oder cool, aber keiner hat sich negativ geäußert. Also müsst ihr es ziemlich gut finden.
Das ist doch schon mal gut.
Schreibt
Wir
uns
werden
doch
also
mal.
Immer professioneller.
Ja, also wir dürfen nun nicht mehr so viel lachen. Das ist uns
Echt?
Ja, der Letzte hat doch geschrieben, wir wären zu langweilig. Da ja, müssen wir uns auch dran halten. Also muss ich jetzt ein bisschen mehr Stimme reinlegen. Obwohl, ich finde uns eigentlich gar nicht langweilig, aber
Das
das macht
finde ich
Spaß.
auch nicht. Ich habe übrigens auch sehr nette Reaktionen auf Twitter gerade bekommen. Mehrere, die uns weiterleiten und verlinken, weil sie unseren Podcast total süß finden und den genauso gut fanden.
Ja, das ist auch schön. Also, wir nehmen gerne Kommentare an, aber auch Kritik, um uns zu verbessern. Und wer uns gar nicht hören will, der soll einfach abschalten.
Aber erstmal soll er uns eine Chance geben.
Okay, heute geht's wieder ein bisschen weiter weg nach Halle-Westfalen. Also eine Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen, etwa 15 Kilometer westlich von Bielefeld. Da, wo ich mal studiert habe, gehört zum Kreis Gütersloh diese Stadt. Bekannt für die Lindenalleen.
Oh, Linden sind sehr schöne Bäume.
Ja, aber die Stadt ist auch durch einen anderen Fall bekannt geworden. Abgesehen davon, der weitere schöne Hintergrund ist, da kommt Stork her, also die Süßigkeiten.
Ach, das ist ja toll.
Aber heute geht es leider um diesen anderen unschönen Grund. Und zwar geht es um eine Familie. Und wir gehen in den Oktober 2011. Dort verschwindet nämlich eine Frau, die 46 Jahre alt ist. Traurig dabei, sie ist Mutter von drei Kindern. Eine sehr zuverlässige Person, sehr hilfsbereit, sehr herzlich. Keine Person, die plötzlich verschwindet. Vor allem an diesem Tag, wo sie verschwindet, fehlt nichts, denn Handy und Schlüssel, Portemonnaie und persönliche Dinge sind zu Hause geblieben. Sogar das Fleisch liegt zum Auftauen in der Spüle. Alles deutet darauf hin, dass es gleich Essen geben wird oder sie ist zumindest vorbereitet. Aber
ja.
Die Person taucht nie wieder auf. Und bevor wir jetzt über das eigentliche Verbrechen sprechen, sprechen wir zuerst mal über den Menschen, über den es hier geht. Denn es ist eine Tochter, eine Mutter, eine Ehefrau und eine Freundin. Die Person, über die ich heute erzähle, ist Nelly Graf. Sie lebt...
Irgendwie sagt mir der Name was.
Sehr bekannter Fall. Ja, 46 Jahre alt, so ein bisschen kleiner, zierliche Frau mit so einer Pony-Fransenfrisur. Auf manchen Bildern hat sie auch einen Bob. Mal ist sie blond, mal ist sie so ein bisschen rötlich. Und sie lebt 2011 im Ahornweg in Halle. Ihr Mann ist Busfahrer und sie selbst arbeitet als Kassiererin oder als Verkäuferin bei Lidl. Entweder im Verkauf oder an der Kasse. Durch diesen Beruf kennen sie auch viele Leute beim Lidl. Ne? Mal,
klar.
Dann immer in kurze Gespräche kommt. Bekannte und Familie beschreiben Nelly als sehr freundlich, verlässlich und sehr familienbezogen. Sie soll zeitweise auch in einem Chor gesungen haben und an christlichen Hauskreisen teilgenommen haben. Ich denke mal, also das hatte ich in meiner Jugend auch, sind bei meisten, bei freien christlichen Gemeinden hauptsächlich, ist das so gegeben. Gelegentlich hat sie so Schmuckpartys gemacht, also anstatt so Tupperpartys hat sie dann Schmuckpartys gemacht. Ja, also eigentlich so jemand, mit dem man gerne befreundet ist, würde ich jetzt sagen. Nicht
wenn
so
man sich für Schmuck interessiert und wenn man, ja, Schmuckpartys mag. Aber es klingt sehr nett und sympathisch, auf alle Fälle.
Dann gehen wir mal zum nächsten Teil. Und zwar gehen wir jetzt an den Freitag, 14. Oktober. Es ist ein gewöhnlicher Morgen. Zumindest beginnt er so. Gegen 4.30 Uhr verlässt Nellys Mann das Haus. Der hat nämlich Frühschicht als Busfahrer. Das ist die normale Routine, wenn er dran ist. Der älteste Sohn übernachtet wegen eines Bewerbungsgespräches woanders. Da fiebert die Nelly schon und drückt die Daumen, dass es funktioniert. und die Tochter verlässt etwas später das Haus. Der jüngste Sohn bleibt dann noch zu Hause, weil er hat Schule. Nelly bereitet dann die Brote vor, ne, für die Pause, organisiert den Morgen, geht nochmal alles durch, die Küche an, räumt die noch ein bisschen auf, alles wird normal. Gegen 7.15 Uhr geht dann der jüngste Sohn zur Schule und Nelly ist jetzt alleine im Haus. Später wird sie aber noch gesehen von einer Überwachungskamera näher der Sparkasse. Dort hebt sie nämlich einen kleinen Geldbetrag ab. Also nachdem sie jetzt ihre Routine macht, geht sie nämlich zu ihrer Frauenärztin und trifft dort ihre Cousine. Und
ach,
die beiden.
Das ist ein Zufall, dass man sich da trifft. Das ist ja sehr ungewöhnlich.
Ja, manchmal hat man ja so eine Frauenärztin oder auch einen Arzt, den man im Freundes- und Bekanntenkreis empfiehlt. Und ich weiß halt nicht, wie da der Stadtteil aufgeteilt ist, aber vielleicht gibt's halt da nur die eine gute Frauenärztin. Aber ja, also wie gesagt, wenn ich eine gute Ärztin habe, dann teile ich die auch in meinem Bekanntenkreis. Und wenn ich eine schlechte Ärztin habe, dann sage ich das auch jedem.
Ja, klar. Dann hast du recht.
Richtig. Ja, die beiden unterhalten sich kurz und nichts wirkt auffällig. Also Nelly wirkt ganz normal und sie erzählt jetzt auch nichts Ungewöhnliches oder ist jetzt auch nicht aufgeregt, sondern sie unterhalten sich tatsächlich. Und dann holt sich Nelly ihr Rezept und geht dann noch zu einer Apotheke und löst das ein. Und das ist gegen 11 Uhr. Da wird sie noch lebend gesehen.
Mhm.
Ja, nach diesem Einlösen des Rezeptes ruft sie tatsächlich noch ihre Cousine an. Mit der telefoniert sie dann noch zu Ende. Die haben dann wahrscheinlich durch den Termin jetzt ihr Gespräch unterbrochen und führen das dann per Handy noch zu Ende. Das Gespräch erscheint jetzt auch an dieser Stelle total normal. Und Nelly erzählt ihr gerade, dass sie so gerade durch die Gasse läuft und sie noch einige Besorgungen machen muss. Ja, später bereut die Cousine so, ich hätte vielleicht noch mal das eine oder andere fragen sollen, hätte ich mir Dinge besser merken sollen. Das sind so Fragen, die sich die Cousine stellt und halt sagt, ja, sie analysiert bis heute jeden Satz von vorne nach hinten. Gegen Mittag kommt Nellys ältester Sohn nach Hause und Nelly fehlt. Ihr Fahrrad ist ebenfalls weg. Die Haustür ist nicht verschlossen. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Das Handy ist zu Hause. Der Schlüssel ist zu Hause. Also der liegt da. Das Portemonnaie ist auch zu Hause. Zunächst denkt sich dann niemals was Schlimmes. Vielleicht ist sie jetzt nur noch mal kurz weg, hat ein bisschen Kleingeld mitgenommen aus der Haushaltskasse, ist noch mal einkaufen oder noch mal kurz raus, um eine Freundin zu treffen. Oder noch mal eine Besorgung zu machen. Aber es vergehen jetzt Stunden. Kommt der Anruf von Lidl. Der Chef von Nelly ist am anderen Ende und fragt sich halt, wo denn Nelly bleibt. Ihre Schicht ist angefangen und sie hat sich aber auch nicht krank gemeldet. Und das bemerkt jetzt der älteste Sohn und der ist jetzt auch ein bisschen unruhig, weil Nelly fehlt erstens nur ganz selten auf der Arbeit und wenn sie fehlt, dann auch nur, wenn sie Bescheid sagt.
Ja, klar, ne? Ein zuverlässiger Mitarbeiter.
Und jetzt ändert sich alles. Also der Sohn ist jetzt wirklich sehr nervös, überfordert, ruft seinen Vater an. Dem kleinen Bruder sagt er erstmal nichts. Und das passt einfach alles gar nicht zu ihr. Am selben Tag beginnt die Familie dann Nelly noch zu suchen, alarmiert Freunde, die helfen und Bekannte. Man organisiert einen Suchtrupp und man fährt herum, fragt überall nach, ruft überall an. Das ganze Wochenende vergeht, aber Nelly bleibt verschwunden.
Waren die denn schon bei der Polizei oder noch nicht?
Nee, erstmal tatsächlich haben die schon bei der Polizei angerufen, aber die sagen halt das Übliche. Bei erwachsenen Menschen, die nicht erkrankt sind und es keinen Hinweis auf psychische Störungen oder Krankheitsbilder gibt, muss man warten. Später hängt man Plakate dann selber auf mit der Aufschrift Mama vermisst.
Das liest garantiert jeder. Das ist wirklich sehr dramatisch. Mama vermisst ist was sofort ins Auge springt.
Und die Polizei nimmt den Fall aber dann auch sehr schnell ernst. Die Polizei sagt von Anfang an, es spricht vieles gegen ein freiwilliges Verschwinden. Keine Vorbereitung, alles ist noch zu Hause, keine Nachricht, keine Abschiedsworte, auch es spricht auch gegen einen Suizid. Dann kommt der 16. Oktober. Ein Pilzsammler findet im Wald abseits des Weges das Fahrrad von Nelly. Also jetzt ist, es war ja dann Freitag, dann ist das jetzt der Sonntag. Die Ermittlungen verändern sich. Die Polizei beginnt jetzt zunehmend mit der Thematik zu einem Gewaltverbrechen und hält das auch für wahrscheinlich. Das Fahrrad ist jetzt nur der Anfang. Denn aus einer Vermisstensuche wird später ein Mordfall. Und die Erkenntnis darüber erschüttert später auch selbst erfahrene Ermittler.
Also bisher ist nur das Fahrrad gefunden, sonst gibt's auch noch keine Spuren. Tja, das klingt so ein bisschen so, als hätte sie da jemand aus den Büschen vom Rad gerissen. Aber wie kommt sie da überhaupt hin? Wieso fährt sie dahin Rad ohne Schlüssel, ohne Handy, ohne irgendwas? Das ist schon ziemlich mysteriös, würde ich sagen.
Genau, also die Ermittlungen verändern sich jetzt. Und zwar durchsuchen die Polizisten jetzt dieses Waldstück. Später entsteht die Soko Ahorn wegen des Ahornweges, wo die Familie gewohnt hat. Benannt eben nach der Straße oder beziehungsweise nach dem Weg. Es werden Taucher und Suchende eingesetzt, Hubschrauber werden eingesetzt und dann gibt es Befragungen. Aber Nelly bleibt verschwunden. Und während die Familie hofft, gibt es ein paar Gerüchte im Ort. Es gibt Gerüchte darüber, Nelly hätte irgendwie eine Liebelei gehabt. Dann gibt es ein Gerücht über Schulden innerhalb der Familie und dass Nelly deswegen verschwunden sei.
Und naja, jede Familie, die hat in der Regel Schulden, weil so, wer ein Haus hat oder sich eine Wohnung gekauft hat, der zahlt die erstmal ab.
Aber jetzt, es geht so um illegales Spiel und Wettschulden.
Was?
In die Richtung gehen die Gerüchte, aber
so.
Auch Gewalt in der Familie, aber möchte ich hier betonen, die Ermittler finden hier keine Belege zu. Also nichts davon ist jetzt der Durchbruch, sondern es sind einfach nur so Dorfgerüchte.
Ach du Schrecke.
Ja. Ja, das ist zusätzlich grausam, ne? Man weiß nicht, wo der Mensch ist und dann wird auch noch der Ruf so ein bisschen beschädigt.
Das finde ich wirklich krass. Das ist besonders auch für die Kinder schlimm.
Genau. Und jetzt beginnt eben nicht nur die Angst von wegen, was ist mit Mama passiert, sondern auch Misstrauen auf der Straße, Verdächtigung und die weitere Ungewissheit. Und dann sind es viele, viele Monate später und aus einem vermissten Fall, einer vermissten Suche wird ein Mord. Und die Erkenntnis erschüttert selbst die erfahrenen Ermittler. Also die Ermittler haben ja jetzt alles ausgeschöpft. Sie haben sich ja gefragt, was könnte passiert sein. Suizid, das schließen die Polizisten ja aus. Und am Ende bleibt tatsächlich nur die Möglichkeit eines Verbrechens. Ja, und dann kommt der 9. Februar 2012, 4 Monate. Ein Landwirt ist mit seinem Hund unterwegs. In der Nähe eines Waldgebiets ist auch so eine Art Maisfeld. Tatsächlich ist mit dem Hund dann unterwegs und er entdeckt dort menschliche Überreste.
Oh.
Das sieht aber so aus, als hätte man sie, also als wäre sie nicht da gestorben, sondern als hätte man sie dort abgelegt, diese Überreste. Was halt wirklich schlimm ist, ist, dass Augen und Mund verbunden sind und Hände und Füße sind mit Kabelbindern zusammengeschnürt.
Auge und Mund sind verbunden und die Hände mit Kabelbinder.
Später wird bekannt, dass dieses Feld mit den Maiskolben abgetragen werden sollte. Oder man vermutet halt, dass man sie vielleicht von diesem Feld zu dem Waldstück so ein bisschen verlagert hat. Dass da jemand wusste, ha, okay, dann wird da was abgeerntet. Ich werde erwischt, ich lege sie mal woanders ab oder ich verschiebe den Platz mal. Das deutet eigentlich für die Ermittler hinterher auf jemanden hin, der Ortskenntnis gehabt hat.
Ja, das klingt schon so, ne? Mhm.
Und jetzt sind wir mal nicht überrascht. Nach einem DNA-Test stellt sich heraus, dass diese Überreste Nelly Graf gehören. Allein dieser Moment muss einfach für die Familie, wie soll ich sagen, schwer gewesen sein, unmöglich, nicht zu ertragen. Ne? Also man erkennt, sie ist gefoltert worden, hat mehrere Stichverletzungen, hat Würgemale, also das, was man noch erkennt. Man findet einfach heraus, dass sie einfach total malträtiert wurde.
Das klingt auf persönliche Rache, ne? Ja. Oder jemand, der wirklich Sadist ist, ein echter Sadist, mit Freude am Quälen anderer.
Allein dieser Moment muss einfach auch wirklich furchtbar für die Familie gewesen sein, weil da kann man sich ja eigentlich die ganze Zeit noch ausmalen. Ja, Mama ist vielleicht doch woanders oder hat einen Unfall, hat ihr Gedächtnis verloren, kommt wieder zurück zu uns. Ja, und wie gesagt, es gibt zwar einen Fund, aber es gibt immer noch Ungewissheit, denn man weiß nicht, wer ist jetzt dieser Täter. Das ist jetzt so eine andere Form von Schmerz. Und jetzt ist es gewiss, Mama kommt nicht mehr nach Hause. Ja, was die Ermittler jetzt bekannt geben, die Obduktion zeigt, Nelly Graf wurde mit massiver Gewalt getötet.
Mhm.
Und ja, deshalb wird in einem Tötungsdelikt ermittelt. Die einzelnen Verletzungen werden nur spärlich berichtet, wahrscheinlich auch um das Täterwissen zurückzuhalten. Und deshalb
einerseits finde ich das sehr gut, aber auf der anderen Seite, wenn es so spezielle Sachen sind, wie jemand getötet worden ist, sagen wir mal durch einen Ninja-Wurfstern oder sowas ähnliches, nur hypothetisch, dann wäre das schon wichtig zu wissen, weil das dir auch den Täterkreis dann einschränken würde.
Ja, also man geht halt davon aus, dass der Täter Ortskenntnisse hatte, wegen diesem Waldstück und dem Maisfeld. Und die Frage ist jetzt auch, das Fahrrad wurde versteckt, die Leiche wurde versteckt. Sie scheint, also was die Ermittler hinterher auch sagen, sie scheint nicht im Oktober direkt getötet worden zu sein, sondern sie hat noch eine Weile gelebt. Das heißt, man hat sie auch gefangen gehalten wahrscheinlich.
Okay.
Es ist tatsächlich so, dass die Polizei auch sagt, dass der Täter vorbereitet gewesen sein muss. Man hat nicht mal eben so Kabelbinder oder eine Augenbinde oder so in der Tasche. Es ist tatsächlich so, ein Teil ihrer Kleidung ist bis heute verschwunden. Man weiß jetzt nicht genau, man geht davon aus, dass der spätere Fundort nicht der Tatort war, sondern dass man die Leiche einfach transportiert hat und erst gefangen gehalten hat und an einem geschützten Ort umgebracht hat. Und man geht dann von einem Gebäude wie einer Garage oder einem Fahrzeug aus, aber ganz sicher ist man sich tatsächlich da nicht. Und die Frage ist jetzt, wo starb denn die Graf eigentlich? Eine weitere Theorie, die der Ermittler hat, oder die verschiedene Ermittler hatten, war, dass halt dieser Täter aus dem Ort kam und die beiden sich kannten. Denn die Bereiche rund um das Waldstück wirken auf die Ermittler nicht zufällig gewählt. Aber es bleibt halt Ermittlungsannahme und ist kein Beweis. Und Ortskenntnisse sind eben, du kannst da gearbeitet haben, du kannst in Halle leben oder aufgewachsen sein und deine Freizeit dort mal verbracht haben. Vielleicht stimmt aber auch gar nichts davon. Und gerade das ist das, was bei ungelösten Fällen einen so verrückt macht, sag ich jetzt mal.
Ja, gut nachvollziehbar. Das ist wirklich, muss die Hölle sein.
Im Fall von Nelly Graf wurden auch einige DNA-Spuren sichergestellt, was halt jetzt große Hoffnung gibt, dass wenn die DNA-Sichtung oder Untersuchung jetzt immer besser wird, dass der Fall halt doch irgendwann geklärt wird und man vielleicht dann Spuren zum Täter findet. Und die DNA, die sie dann gesammelt haben, das wurde zumindest später bekannt gegeben, hat bis heute aber keinen Treffer ergeben. Also es ist eine unbekannte DNA. Dann wahrscheinlich jemand, der sich noch nichts hat zu Stulden kommen lassen. Jetzt in unserem Fall mit dem Brummifahrer, der dann ja Jahre später erwischt wurde, gibt ja dann eigentlich auch wieder Hoffnung, dass sich da nochmal was tut. Es gibt dann noch verschiedene Massentests, die sogar durchgeführt werden. Und tausende Männer geben freiwillig Proben ab. Es deutet einfach alles auf eine männliche DNA hin. Das ist ein enormer Aufwand mit Hoffnung und dass irgendwo auch ein Name auftaucht, doch wieder nichts. Und die Familie wartet wieder und hofft einfach weiter, aber es passiert nichts. Es gibt auch ein paar Menschen oder Männer in der Nähe, die da wohnen, die ihre DNA-Abgabe verweigert haben, aber das kann unterschiedliche Gründe haben. Mhm. Die Menschen reden natürlich weiter und es entstehen auch wieder Gerüchte. Letztendlich kann man nichts Genaues sagen. Und ja, diese Gerüchte und diese Geschichten, die dann entstehen, das passiert in vielen Fällen. Die Menschen wissen nichts, sind unzufrieden mit der Ungewissheit und erfinden dann halt vielleicht auch Sachen.
Ja, das kann ich nachvollziehen, wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, um die leeren Stellen irgendwie zu füllen.
Der Familie geht es nicht gut. Später wird in einem Interview von der Familie gesagt, es ist nicht nur unsere Mutter verschwunden, sondern die ganze Familie ist zerstört. Jedes einzelne Familienmitglied hat bis heute so seine Probleme mit dem Verschwinden. Feiertage sind nicht mehr dieselben. Die Gewohnheiten mit Mama verschwinden, die Kinder werden älter und also die anderen Kinder schauen jetzt auch Enkelkinder zu haben und niemand hat Oma kennenlernen dürfen. Bis heute wird sich gefragt, warum ist sie ohne Handy aus dem Haus, warum ohne Portemonnaie und ohne Schlüssel? Wollte sie jetzt einfach nur kurz weg oder wollte sie nur jemanden treffen? Oder ist sie jetzt noch einer falschen Person begegnet, die dann zufällig gesehen hat, da ist eine junge Mutter, die ist nur gerade mit dem Fahrrad unterwegs.
Oder irgendjemand hat sie zur Seite vom Rad gerissen.
Genau. Und der Fall ist bis heute ungelöst. Und jetzt kommen wir zu unserem Teil, Betty. Was glaubst du, was passiert ist? Was ist deine Theorie?
Ja, es könnte eine Beziehungstat sein. Es könnte aber auch der böse Unbekannte aus den Büschen sein. Ich weiß es nicht, aber für eine Beziehungstat spricht schon die Grausamkeit der Fesselung und dass er sie über einige Stunden hat leben lassen.
Oder ja, sogar Tage. Nur leider war der Leichnam halt schon so verwest, dass man vieles nicht mehr ausmachen konnte, ganz genau.
Also ich glaube, solche verwesten Leichen ist wirklich also Sexualdelikt kann natürlich nicht mehr festgestellt werden.
Ganz
ne?
genau, ja. Was ich jetzt auch so vermute, wenn ich so höre, sie war in so Kirchenkreisen aktiv und hat Schmuckpartys gemacht. Das heißt, sie kennt schon viele Menschen, zeigt aber auch, dass sie so sehr extrovertiert ist. Wenn man Hilfe braucht, dann kommt sie und hilft.
Ja, so ein bisschen so ein Helfersyndrom.
Ja, so ein leichtes Helfersyndrom. Und wenn dann vielleicht jemand anruft und sagt, du komm mal, ich steck jetzt hier fest, ich steck in einer Notlage, könntest du mal eben kommen und mir helfen? Ich glaube, es hat sie jemand bewusst gelockt. Sie hat sich schon aufs Fahrrad geschwungen, jemand, der sie kannte. Und deshalb hat sie auch den Schlüssel und das Portemonnaie nicht mitgenommen, weil sie weiß, okay, einer meiner Söhne ist gleich wieder zu Hause oder meine Tochter. Und deswegen Haustürschlüssel brauche ich jetzt nicht lang, Geld brauche ich auch nicht, sondern ich komme jetzt eben und helfe dieser Person. Da bin ich tatsächlich sehr hängen geblieben.
Also sehr mysteriös das Ganze und es ist an all den Jahren nichts mehr passiert?
Ich meine dann nochmal, wie gesagt, diese DNA-Spurensuche versucht durchzuführen. Aber wenn jetzt unter den Paaren, die sich verweigert haben, die Person ist, die der Täter
genau.
war, dann steckt man fest. Oder derjenige ist in all der Zeit, jetzt guck mal, jetzt ist das ja 2011 ist sie gestorben, 2012 hat man die Leiche gefunden, das ist jetzt 14 Jahre her, derjenige ist vielleicht weggezogen. Und du kannst ja jetzt nicht als Polizei gucken, ah, der ist weggezogen, also ist der verdächtig. Das kann man sich denken, aber man kann es nicht durchsetzen.
Und da ist auch ja nichts passiert. Also es ist so ein Fall, der einen so sprachlos und ratlos zurücklässt. Ne? Man würde gerne eine Auflösung haben.
Ja, genau. Deswegen stelle ich den Fall auch hiermit vor.
Mir fällt aber auch gar nichts dabei ein. Es gibt irgendwie auch gar keine Angriffspunkte, ne? So gar keine, wo man so nachhaken kann. Weil es könnte jemand sein, der jemanden, ein Sexualstraftäter, der jemanden von den Büschen, aus den Büschen springt und sie darunter reißt. Es könnte Rache sein.
Ich habe so diese Theorie, dass mit dem Helfersyndrom vielleicht auch jemand aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis dann vielleicht Rache, ja, dass da vielleicht doch was dran ist von wegen Schulden und Liebeleien. Aber man will ja jetzt auch nicht das Ansehen von Verstorbenen hier in den Dreck ziehen. Deshalb sind solche Äußerungen immer mit Vorsicht zu genießen.
Aber wenn es Spielschulden sind, wer in der Familie zockt den dann? Sie oder er?
Ja, das ist die Frage. Das konnte ich jetzt aus den Quellen nicht herauslesen.
Aber in der Regel verkaufen Süchtige alles, was sie haben, um zu kriegen, um noch mehr Zeit zum Spielen zu kriegen.
Sie dann einfach umzubringen, um den Mann zu wahren, das ist auch ein bisschen hoch hergegriffen. Gut, jetzt kenne ich mich in solchen Kreisen nicht aus. Betty, ich erlebe dich das erste Mal seit langem sprachlos. Normalerweise sagst du immer, wilde Theorie.
Ich habe keine Theorie, ich habe wirklich keine, weil ich keinen Ansatzpunkt sehe. Jemand geht ohne seine Sachen weg. Also wenn es nicht irgendeinen Zeugen gegeben hat, dann wüsste ich nicht, wie man da dran kommen sollte. Wirklich nicht. Das kann ich mir... Nein.
Ich habe dich noch nie so unzufrieden gesehen nach einem Fall. Oder doch, schon öfter, aber nicht so unzufrieden.
Ja, also ich bin unzufrieden, weil also so Fälle, die man nicht auflösen kann und wo es überhaupt nichts gibt, das Einzige ist, hat man auch keine DNA-Spuren gefunden.
Ja doch, aber die fremde DNA, die nicht...
Ja, gut, okay, die fremde DNA. Ja. Das kann man nur hoffen, dass der Täter irgendwann nochmal Täter wird.
Oder vielleicht, dass man, doch jemand Verwandtes findet, der eben nicht mordet, aber sagt, Moment, das ist mit der DNA verwandt, die wir gefunden haben. Tochter, Enkel,
Stimmt,
Kind.
Es könnte eigentlich nur Kommissar Zufall sein.
Ja. Ja gut, ihr Lieben, dann sind wir heute am Ende unseres Falls mit einer sehr unzufriedenen Betty.
Oh, ich soll nicht mehr lachen.
Das ist einfach unser Ding. Wir lachen trotzdem nicht, weil wir respektlos sind, sondern...
Nein.
Weil das unser Ding ist.
Manchmal ist es ja auch sowas wie Galgenhumor. Also es ist ja nun einfach auch ein Thema, dass das Sterben und das Todsein und das sind ja nun alles Dinge, die jeden Menschen irgendwie so auch betreffen, weil er weiß, irgendwann ist er selber auch dran. Und ja, manchmal kann man das nur mit Galgenhumor, die Endlichkeit des Daseins ertragen.
Gut, ihr Lieben, dann sind wir schon nach den ganzen Komplimenten von Betty am Ende unseres Falls. Bitte stellt doch mal eure Theorie auf. Vielleicht hat noch jemand mehr Wissen. Manchmal sagt man ja auch, oh, der Fall, da fehlen noch Theorien. Und ich habe das aber jetzt extra so gewählt, manche Dinge da nicht mit reinzunehmen. Vielleicht Seht ihr das anders? Habt noch Ergänzungen? Aber es obliegt ja jedem, seine Theorien oder seine Quellen mit reinzunehmen, die er für den Fall interessant findet.
Und ja, vor allem spannend wäre ja auch, wenn sich irgendwelche Nachbarn oder Freunde von ihr mal melden würden.
Ja.
Und noch, vielleicht haben die ja noch irgendeine Idee, aber dass die gesagt hat, ich fahre zu meinem Lover irgendwo im Wald oder irgendwie sowas.
Jetzt ist vielleicht nicht unbedingt deinem Nachbarn, aber okay, könnte sein.
Irgendwelche Leute, die sie sehr gut gekannt haben und die irgendwie ein Geheimnis für sich behalten.
Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Und bringt euch nicht gegenseitig um.
Guter Vorsatz. Bis dann, ihr Lieben.
Ciao.
Danke, dass du zugehört hast. Das war Zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Der nächste Fall wartet bereits. Skript: Betty und Charlie. Musik und Sounddesign: Chris Noctis.